Deutschlandfunk, der Tag.
Was genau war das jetzt in der katholischen Kirche? Was passiert da jetzt gerade? Wir reden über das Gutachten gestern zu den Missbrauchsvorfällen im Erzbistum München und Freising. Hunderte von Fällen von Kindern und Jugendlichen, die da alle möglichen Formen von Missbrauch erleiden mussten. Vor allem aber eine katholische Kirche, die jahrzehntelang konsequent weggeschaut und alles kleingeredet oder verschwiegen hat. Wie lässt sich das erklären? Und was folgt jetzt als Konsequenz? Wir versuchen das alles heute zu analysieren. Im Gespräch mit meiner Kollegin Christiane Florin, die die katholische Kirche seit Jahren kritisch beobachtet. Und ich kann jetzt schon sagen, Christiane ist nicht allzu optimistisch. Wir gucken heute außerdem, welche Zäsur da gerade in der CDU stattfindet. An diesem Wochenende, am Samstag, da wird ja Friedrich Merz auf einem virtuellen Parteitag zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Dass er diesen Chefposten bekommt, das ist seit dem Mitgliedervotum im Dezember klar. Aber was hat sich seitdem verändert in der CDU? Wie hat sich dieser neue Vorsitzende schon bemerkbar gemacht? Und was bedeutet das für die weitere Zukunft der Partei? Das habe ich mit unserer CDU-Watcherin Katharina Hamberger besprochen in Berlin. Alles an diesem Freitag, dem 21. Januar 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Das Komische ist ja immer, Leute fragen dann immer, wie kann das eigentlich sein? Ne? Es kann natürlich auch deshalb sein, weil man die schalten und walten lässt, wie sie wollen.
Christiane Florin, das ist hier bei uns im Haus die Expertin für die katholische Kirche. Sie beobachtet, was sich in dieser Kirche tut, schon seit einiger Zeit. Und sie hat natürlich gestern auch die Vorstellung des Missbrauchsgutachtens in München beobachtet. Ich habe heute Mittag mit ihr gesprochen und ich habe ihr erstmal gesagt, bitte Christiane, für alle, die die Nachrichten jetzt nicht immer so genau verfolgen, erklär uns bitte kurz, was da gestern zutage gefördert wurde.
Dieses Gutachten hat zutage gefördert, dass es im Erzbistum München und Freising mindestens 500 Betroffene sexualisierter Gewalt gibt und ja, um die 200 klerikale Täter, um es mal so auszudrücken, oder Beschuldigte. Da muss man natürlich immer gucken, das ist dann juristisch oft so eine Auseinandersetzung, ob man die Beschuldigte oder Täter nennt. Dazu gehen die auch im Gutachten ein. Und wissen muss man immer bei solchen Zahlen, die ja hauptsächlich auf der Analyse von Akten basieren, das ist das absolute Hellfeld. Es gibt ein großes Dunkelfeld. Es gibt viele, viele Fälle, die sich einfach nie in Akten niedergeschlagen haben. Die beste Akte, alter Grundsatz, nicht nur in der Kirche, die beste Akte ist die, die nie angelegt wird. Das sind also jetzt diese nackten Zahlen. Aber was ja der Untersuchungsauftrag war, das war das Verhalten der Verantwortlichen der Bistumsleitung, wenn sie von Missbrauchsbeschuldigungen gegenüber Priestern erfahren hat. Und das ist immer dieser eigentlich bestürzende Moment, wenn man dann sieht, werden ja viele Fälle erzählt und wenn man sieht, dass in allen Fällen die Reaktion gleich war. Die Reaktion war Missachtung der Opfer. Die Opfer spielten viele Jahrzehnte überhaupt keine Rolle. Also muss noch was sagen zum Untersuchungszeitraum. Mhm. Von seit dem Zweiten Weltkrieg bis ins Jahr 2019, also ein langer Untersuchungszeitraum. Die Betroffenen spielten bis Anfang des 21. Jahrhunderts überhaupt keine Rolle und auch danach nur eine untergeordnete. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis. Und geschützt wurden die Täter. Mhm. Nun ist das alles nicht neu. Es gibt ja schon andere Gutachten aus. Zuletzt hatten wir Hildesheim, Aachen von derselben Kanzlei und Köln. Die haben das auch gezeigt. Aber hier in München fand ich doch noch mal einen ganz besonderen Moment, als der Rechtsanwalt Wastel dann sagte, er würde von einer regelrechten Komplizenschaft der Verantwortlichen mit den Tätern sprechen. Was bedeutet, dass die Täter, die besonders viele Opfer hatten und besonders lange Kinder missbraucht haben, über viele Jahrzehnte hinweg, dass davon viele Verantwortliche wussten und wenn es der Erste wusste und nichts gemacht hat, wenn es der Zweite wusste und nichts gemacht hat, dann war sehr unwahrscheinlich, dass der Dritte, der es wusste, dann irgendetwas im Sinne der Opfer unternommen hat. Mhm. Und das meint er mit Komplizenschaft. Also diese perverse Situation, dass die, die besonders viele Kinder missbraucht haben und besonders über einen besonders langen Zeitraum Kinder missbraucht haben, besonders geschützt waren.
Christiane, und kannst du dir das erklären? Welche Haltung steht dahinter? Wieso haben diese Verantwortlichen über Jahrzehnte hinweg nichts gemacht und irgendwie die Decke des Schweigens drüber gelegt?
Es gibt einen einfachen ethischen Grundsatz. Da würde ich sagen, das ist eigentlich ein Minimalgrundsatz. Dafür muss man nicht christlich sein, nicht, schon gar nicht Moraltheologie oder Ethik studiert haben. Das ist der Grundsatz, schütze die Schwachen. Und wer in einem Machtgefüge erwachsener Kind und dann auch nochmal Priester, also geistliche Macht und Kind, der Schwache ist, das ist unschwer zu erkennen, das ist das Kind. Ja, das heißt ja auch Schutzbefohlen deshalb. Und dieser einfache Grundsatz, der wird ab einem gewissen Punkt schlicht ignoriert. Und dann wird die Sache ungeheuer kompliziert gemacht. Man sieht das ja übrigens auch in den Stellungnahmen der Verantwortlichen, des amtierenden Erzbischofs und der früheren noch lebenden Erzbischöfe, wie kompliziert die plötzlich einen einfachen Sachverhalt machen, nämlich den einfachen Sachverhalt, dass ihnen die Kinder offenkundig nicht wichtig genug waren. Und das hängt, glaube ich, dann doch mit diesem spezifisch klerikalen Zusammenhalt zusammen. Also Priester ist ja nicht irgendein Beruf, sondern man wird dazu geweiht, man hat eine bestimmte Lebensform, schon bevor man geweiht wird, man ist im Seminar, jeder kennt jeden, diese Beziehungen aus der Studienzeit halten unheimlich lange. Das ist das, was so mit Männerbund und Klerikalismus beschrieben wird. Und das ist hier mit den Händen zu greifen. Also der Kleriker bleibt immer der Bruder, ganz egal, was der getan hat. Ja, und nun ist es sicher auch wichtig, ich sag mal, in dem Sinne Täterfürsorge zu betreiben, dass man jetzt nicht einfach sagt, so weg damit und wir machen jetzt nichts. Ja, sondern es wäre ja auch eine Möglichkeit, dass es so eine Art Präventionskonzept gibt, kein Täter werden zum Beispiel. Aber das kommt so nicht vor, sondern es kommt allein vor, der hat was Schlimmes gemacht und wir müssen jetzt vermeiden, dass da ein Skandal entsteht, dass vielleicht die Öffentlichkeit dann anfängt, über die priesterliche Lebensform, über die Sexualmoral, über den Zölibat zu diskutieren. Aber manchmal geht es auch nicht mal um das, um den Ruf der Kirche. Manchmal oder oft geht es um die eigene Karriere, um die eigene Bequemlichkeit, um die eigene Konfliktscheuheit und dann noch ein wichtiger Punkt, die Erpressbarkeit. Also Priester sind oft mit ihrer Sexualität erpressbar und haben dann Angst, sich aus dem Fenster zu lehnen und einen anderen zu kritisieren oder zu sagen, was sie beobachtet haben bei einem anderen.
Prominentester Fall in diesem ganzen Gutachten ist jetzt natürlich der ehemalige Papst Benedikt. Auch dem wird das vorgeworfen, dass er einen Priester in diesem Erzbistum München und Freising über Jahre hinweg gedeckt hat, sage ich mal, zumindest nichts unternommen hat, obwohl der sexuellen Missbrauch begangen hat. Wie schwierig ist diese Situation jetzt für ihn, für den ehemaligen Papst?
Mehrere Fälle werden ihm vorgeworfen, nicht nur der eine, sondern vier. Aber der eine, der ist Gegenstand eines Sondergutachtens, der war ja auch schon Gegenstand schon 2010 von Berichterstattung und dann eben nochmal in jüngerer Zeit. Wie schwierig die Situation für ihn ist, ja, das finde ich eigentlich unerheblich. Also er ist gestern dargestellt worden und es ist auch bewiesen worden, dass er, um es mal gelinde auszudrücken, einen höchst taktischen Umgang mit der Wahrheit hat. Er hat ja als Wahlspruch Mitarbeiter der Wahrheit. Er sagt ja in diesem einen Fall, den du jetzt ansprichst, da geht es um einen Priester, der aus dem Bistum Essen 1980 als Ratzinger Erzbischof in München war, nach München gekommen ist, zunächst zur Therapie und dann in der Gemeinde eingesetzt wurde. Und er hat gesagt, er habe von der Vorgeschichte dieses Priesters nichts gewusst und er habe an der entscheidenden Sitzung, an der diese Personalie beschlossen wurde, habe er nicht teilgenommen. Und dann war es ein filmreifer Moment, als der Rechtsanwalt das Protokoll dieser Sitzung gestern präsentiert hat. Und aus diesem Protokoll ging hervor, dass er sehr wohl bei dieser Sitzung da war. Rechtsanwälte formulieren immer sehr vorsichtig und sagen, es sei äußerst unwahrscheinlich, haben sie gesagt, dass die Version von Josef Ratzinger, ich war nicht da, stimmt. Aber viele waren ja heute in den Kommentaren nicht so zurückhaltend und haben gesagt, da steht der frühere Papst jetzt als jämmerlicher Lügner da. Und er hatte ja die Chance zur Stellungnahme und diese Chance hat er nicht genutzt. Er hat 80 Seiten Stellungnahme abgegeben und immer in diesem Tenor, ich war es nicht, ich war nicht zuständig, ich habe es nicht gewusst. Und auch gestern dann, als dieses Gutachten bekannt geworden war, als die Bombe geplatzt war, hat er wissen lassen, er bete jetzt für die Missbrauchsbetroffenen. Und es ist ja nicht schwierig für ihn, glaube ich, sondern schwierig ist es doch für die Betroffenen, die endlich mal ein Zeichen erwarten, endlich mal eine echte, ehrliche Aussage, warum die Verantwortlichen sie nicht geschützt haben.
Mhm. Christiane, mit meiner Frage, wie gefährlich, meinte ich vor allem, könnte das jetzt für ihn Konsequenzen haben? Also könnte er, ich weiß nicht, in irgendeiner Form juristisch belangt werden? Könnte er nochmal komplett degradiert werden in der katholischen Kirche? Also das wäre ja möglicherweise auch etwas, was sich viele Opfer wünschen würden, dass da jemand auch mal etwas zu spüren bekommt für das, was er getan hat.
Ich glaube, wichtig ist, dass das noch zu Lebzeiten rausgekommen ist. Es ist ja immer einfach, Denkmäler, und natürlich ist Josef Ratzinger für viele ein Denkmal, nicht nur in Deutschland. Es ist ja schon häufiger vorgekommen, dass Denkmäler gekippt werden. Wir denken an Erzbistum Köln, Kardinal Meißner. Aber dann sind die schon verstorben. Jetzt lebt er noch und er muss sich das anhören und er muss sich das vielleicht auch, wenn das stimmt, was er sagt, dann wird er sich das auch durchlesen. Also ich glaube, das ist für viele Betroffene schon mal wichtig. Zurückgetreten als Papst ist er schon. Der Titel Papa Emeritus ist ein reiner Fantasietitel. Er ist eigentlich Josef Ratzinger seit diesem Rücktritt. Er hat zwar das Briefpapier Benediktus der 16., aber das ist ein erfundener Titel. Ob der Papst ihn noch weiter, ich meine, der Papst hat ja schon mal Kardinäle laisiert. Aber ich muss Sie ehrlich sagen, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, weil ich bisher nicht den Eindruck hatte, dass das Betroffenen wichtig ist. Ich glaube, wichtiger wäre ihnen gewesen, dass er jetzt mal sagt, warum er ihnen nicht geholfen hat, warum er ja auch weitere Opfer offenbar in Kauf genommen hat.
Und du hast schon gesagt, er hat jetzt in einer ersten Stellungnahme gesagt, er bete für die Opfer. Das haben wir in solchen Fällen schon häufiger gehört von Klerikern. Was geht dir bei so einer Antwort durch den Kopf? Wie schätzt du das ein?
Ich finde das zynisch. Ich finde das einfach zynisch. Ich habe nun auch schon lange verfolgt, wie Josef Ratzinger gewirkt hat, wie er mit Theologinnen und Theologen umgegangen ist, die nicht linientreu genug waren, welche Härte er da gezeigt hat. Und ich habe auch Bücher gelesen, unter anderem ein sehr gutes von Doris Reisinger und Christoph Röhl, wie er mit dem Thema Missbrauch umgegangen ist, als Präfekt der Glaubenskongregation in den 80er Jahren zum Beispiel schon. Da ist schon einiges bekannt. Vorsichtig ausgedrückt, dass er das Thema nicht sonderlich ernst genommen hat, jedenfalls nicht ernst in dem Sinne, dass er etwas für die Betroffenen unternommen hätte, sondern allenfalls ernst in dem Sinne, dass er gedacht hat, oh, das ist eine Gefahr für die Kirche. Und er hat immer, wenn er kritisiert wurde, diese Linie vertreten, diese Verteidigungslinie aufgebaut. Ich war es nicht, ich wurde schlecht beraten, man hat mich nicht informiert. Alle dickleibigen Huldigungen auf Josef Ratzinger, es gibt ja Biografien, die sind fast so dick jetzt wie das Münchner Missbrauchsgutachten, haben im Kern diese Aussage. Wenn jemand ihn kritisiert, dann ist das sprungbereite Feindseligkeit, aber er hat sich der Verantwortung, die er in diesen höchsten Ämtern ja nun mal hatte, nie gestellt. Es waren immer andere schuld. Und das ist ja etwas, wo man sowieso als Außenstehender denkt, wie ist das möglich? Also selbst wenn ich etwas nicht konkret selbst getan habe, dann habe ich doch allein schon dadurch eine Verantwortung, dass ich das Amt innehabe. Wir können ja hier im Journalismus auch nicht sagen, wenn wir für eine, ist jetzt ein banaler Vergleich, aber trotzdem, wir können ja hier im Journalismus auch nicht sagen, wenn wir für eine Sendung verantwortlich sind, ja, diesen konkreten Beitrag, den hatte ich aber jetzt nicht redigiert. Und wenn da was falsch war, ist halt so, das geht nicht. Verantwortung ist Verantwortung. Mhm. Und das hat er nie wahrgenommen, sondern er hat sich immer als Ohnmächtiger inszeniert. Aber ich nenne das Bescheidenheitsbrutalität bei ihm. Es ist eine ungeheure Brutalität in diesem Bescheidenheits auftritt. Denn er hatte ja Macht. Er hätte ja verhindern können, dass Kinder Opfer werden. Er hätte in Sachen Aufklärung mehr tun können. Hat er aber nicht.
Und woran liegt das, dass diese Bescheidenheitsmentalität in den 80ern, vielleicht auch noch in den 90ern,
auch
vielleicht
in den
sogar
2000ern
noch, immer
in,
noch funktioniert
natürlich.
Hat, aber jetzt im Jahr 2022 irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert?
Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht so richtig funktioniert. Ich muss sagen, das, was jetzt erfolgt ist, also Josef Ratzinger betet und Reinhard Marx behauptet, er denke zuerst an die Betroffenen, nachdem wir nun in dem Gutachten gehört haben, er denkt nicht an die Betroffenen. Ich habe bisher noch nicht so viel gehört, was von der Routine abweicht. Kolleginnen und Kollegen deuten das ja als große Explosion, als Beben und so weiter und so fort. Ich sehe das im Moment noch nicht. Ich sehe das in den Reaktionen, dass die mal anders wären, sehe ich das nicht.
Wenn wir uns das dann alles so anschauen, das ist ja total interessant, was du da sagst. Kann man dann überhaupt noch irgendwie die Frage stellen, ob sich diese Kirche noch irgendwie ändern, vielleicht sogar reformieren?
Ja, sie versucht sich ja zu verändern, weil du hast mich vorhin gefragt, wie geht sowas, warum ist sowas überhaupt möglich? Da würde ich sagen, ein Schlüsselthema ist Macht. Macht war lange völlig tabuisiert. Es war gar nicht möglich, in der katholischen Kirche über Machtverhältnisse zu sprechen, weil ihnen Leute im Brustton der Überzeugung, einflussreiche Leute im Brustton der Überzeugung gesagt haben, Macht gibt es gar nicht. Macht, es gibt nur Dienst. Und Josef Ratzinger gehörte dazu. Man muss sich vorstellen, der Mann wird zum Papst gewählt. Ja, und dann sagt er nicht, wow, super, super Amt, hier kann ich viel gestalten, sondern dann sagt er, das Fallbeil ist auf mich hinabgesaust. Das meinte ich mit dieser Demutsbrutalität. So zu tun, als habe man keine Macht und in Wirklichkeit hat man sie doch. Also das ist dieser erste Punkt. Und nun gibt es dieses Gesprächsformat Synodaler Weg, da haben wir ja hier im Podcast auch schon drüber gesprochen, da muss ja immer 10 Minuten erklären, was das überhaupt sein soll. Das ist ja der Versuch, Machtverhältnisse vielleicht ein bisschen zu verändern. Aber was mir auch auffällt, und das betrifft vor allem Kardinal Marx, der hat ja gestern auch schon wieder in seinem Statement auf den synodalen Weg verwiesen. So als sei das jetzt der Rettungsanker. Aber man kann nicht die Schuld und die Nichtübernahme von Verantwortung dadurch erkaufen, dass man jetzt Reformversprechen macht. So nach dem Motto, ich gebe euch jetzt mal die Diakonin oder vielleicht sogar die Priesterin und dann guckt ihr mal über all das weg, was ich hier beim Thema Missbrauch Schlimmes und Falsches gemacht habe. Also dieser Deal funktioniert nicht. Es müsste Reformen geben, klar. Ja, eine Institution, von der ich weiß, dass massenhaft Verbrechen passiert sind, da müsste es Reformen geben. Aber die sind unglaublich schwierig, weil so viele, die an Schaltstellen sitzen, die bestehenden Machtverhältnisse erhalten wollen.
Das heißt, was müsste denn deiner Meinung nach passieren? Ich weiß, das ist eine riesige Frage. Vielleicht kannst du es irgendwie umreißen.
Ich kann dazu keinen Rat geben. Ich finde es, ich bin nicht die Beraterin der katholischen Kirche und ich habe auch nicht die Aufgabe, diese Kirche zu retten. Meine Aufgabe sehe ich ja darin, das überhaupt mal zutage zu fördern, was passiert ist. Und da muss ich sagen, da habe ich bisher sehr, sehr viel Abwehr noch aus der katholischen Kirche bekommen. In dem Sinne, ja, aber in unserer Gemeinde passiert das doch nicht. Missbrauch ist immer anderswo. Unser Bischof ist nett, der will doch Reformen. Der spricht doch immer darüber, dass für ihn die Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Ich kann nur sagen, das ist nicht so. Und der Anfang einer Veränderung ist doch, sich der Wirklichkeit zu stellen. Wenn ich jetzt die ganz einfaches Beispiel, die Hörermails jetzt mir anschaue, Hörerinnenmails, die eingegangen sind, da ist natürlich viel, ja, so danke, dass Sie das alles so erklären, aber auch einiges dabei von Menschen, bei denen ich merke, die sind sehr engagiert in ihren Gemeinden, die sagen, nein, bei uns ist das nicht, unser Priester ist gut und unser Problem ist nicht dieser Missbrauch, unser Problem ist doch, dass jetzt Gemeinden zusammengelegt werden. Wie gesagt, ich gebe den Leuten dann keinen Rat, ich würde nur sagen, sich der Realität stellen, ist der Anfang von allem.
Christiane, ich danke dir vielmals.
Gerne.
In der CDU, da hoffen ja viele, dass sie an diesem Wochenende endlich mal wieder einen Parteichef bekommen, der länger im Amt bleibt als nur 1 oder 2 Jahre. AKK und Armin Laschet, die waren ja eher nur kleinere Episoden. Am Samstag wird jetzt Friedrich Merz auf den Chefposten gewählt, auf einem virtuellen Parteitag. Ich habe darüber vorhin mit meiner Kollegin Katharina Hamberger gesprochen. Hallo Katharina, grüß dich.
Hallo Tobias.
Katharina, erklär uns ganz kurz, Und wahrscheinlich lässt sich das wirklich sehr kurz machen. Was steht bei diesem Parteitag auf dem Programm?
Es wird vor allem gewählt. Personen werden gewählt. Das eine ist die Bestätigung sozusagen von Friedrich Merz dann als Parteivorsitzender. Der ist ja erstmal durch eine Mitgliederbefragung sozusagen vorgewählt worden. Aber weil die Mitglieder offiziell nicht über einen Parteivorsitzenden abstimmen müssen, sondern das ein Parteitag tun muss, wird er also morgen auf dem Parteitag dann offiziell gewählt. Kleiner Seiteneinschub, der Parteitag muss das Ganze dann nochmal per Briefwahl bestätigen, weil eine digitale Wahl auch nicht gültig ist. Offiziell im Amt ist er dann erst Ende Januar, wenn das Ergebnis dann da ist. So, dann wird auch noch gewählt der Bundesvorstand und das Präsidium. Also man tauscht sozusagen die komplette Führungsspitze der CDU in Teilen aus. Es werden viele neue Leute da reinkommen. Was man nicht machen kann auf diesem Parteitag, sind zum Beispiel Satzungsänderungen. Also man wird nicht diskutieren über das Thema Frauenquote, was hier schon seit 2 Jahren irgendwie schwelt. Und man wird auch nicht diskutieren zum Beispiel darüber, ob es eine stellvertretende Generalsekretärin geben soll, die ja Herr Merz gerne hätte. Die kann er also noch nicht offiziell installieren, weil es dafür eben eine Satzungsänderung bräuchte.
Und wenn da jetzt sozusagen die komplette Führungsspitze ausgetauscht wird, geht das einfach so vonstatten oder gibt es da ein bisschen Murren in der Partei?
Also bei Friedrich Merz ist das sicher kein Problem, denke ich. Da war auch das Votum der Mitglieder so eindeutig mit 62%. Das haben viele, auch Merz selbst, glaube ich, vorher nicht gedacht, dass das so eindeutig ausfallen wird. Der wird sicher morgen ein gutes Ergebnis bekommen. Ich kann mir vorstellen, irgendwo in den hohen 80ern oder sogar 90ern wird man den bestätigen. Dann, wenn es um seine Stellvertreter gibt, da gibt es 5 Posten und auch 5 Bewerber und Bewerberinnen. Und davon ist eine dabei, die schon vorher dabei war. Das ist Silvia Breher. Ansonsten kommen da 4 neue Leute rein. Dann geht es um das Präsidium. Das ist sozusagen der engere Parteikreis. Da gibt es 7 Posten, aber 8 Bewerber und Bewerberinnen. Das heißt, da wird mindestens eine Person rausfallen. Das wird schon mal interessant, wer das sein wird. Vorstellbar ist, dass es vielleicht die Vorsitzende der Frauenunion trifft, nämlich Annette Wiedmann-Mautz. Die hat nämlich quasi Konkurrentin aus dem eigenen Bundesland. Und wir wissen, bei der CDU ist Regionalproporz sehr, sehr wichtig. Und entsprechend könnte es passieren, dass eben statt Annette Wiedmann-Mautz Ronja Kemmer, das ist eine ganz, ganz junge CDU-Abgeordnete, in das Präsidium gewählt wird. Das ist die Kandidatin der JU. Und das war auch der Wunsch von Friedrich Merz, dass die JU auf jeden Fall einen Platz im Präsidium bekommt. Könnte aber auch vielleicht einen der 4 Männer treffen, die sich für das Präsidium bewerben. Zum Beispiel Jens Spahn, der ja auch bei den letzten Wahlen nicht so ganz gute Ergebnisse hatte. Und dann wird ja noch dieser ganz große Bundesvorstand gewählt. Da gibt es auch 12 Bewerber und Bewerberinnen mehr, als es Plätze gibt. Und da wird es auch ganz interessant werden, wer sich da dann durchsetzt, wer reinkommt. Gibt sicher auch ein bisschen Auskunft darüber, welche Richtung sich dann der Parteitag wünschte, was in der Partei zukünftig prominent vertreten sein soll.
Richtung ist ja schon mal ein gutes Stichwort. In welche Richtung wird denn dann diese CDU unter Friedrich Merz, ich sag mal, ab diesem Wochenende gehen?
Also hättest du mich bei den letzten beiden Wahlen zum Parteivorsitz gefragt, hätte ich relativ sicher gesagt, da ist jemand, der möchte das Wirtschaftsliberale der CDU mehr betonen, der möchte das Konservative der CDU mehr betonen, das, was sich auch die Mitglieder sicher von ihm wünschen oder zumindest seine Anhänger sich von ihm wünschen, von Friedrich Merz. Das ist bei diesem Parteitag etwas anders. Friedrich Merz ist schon angetreten mit einem relativ breiten Ansatz, weil der, glaube ich, auch gemerkt hat, naja, ich kann mit der Kompetenz, die ich habe, nicht alle Mitglieder ansprechen, sondern ich muss mich eben breiter aufstellen. Jetzt hat er die Sozialpolitik zum Beispiel in den Mittelpunkt gestellt. Liegt sicher auch daran, dass man bei der Bundestagswahl gesehen hat, die CDU hat vor allem an die SPD verloren, die ja mit sehr starken sozialpolitischen Themen in den Bundestagswahlkampf gegangen ist. Also das will Friedrich Merz auch betonen. Also es ist, glaube ich, soll eine Partei werden, so zumindest der Wunsch von Friedrich Merz, die wieder als Volkspartei sehr breit aufgestellt ist und wo die verschiedenen Richtungen, die es in der Partei gibt, auch wieder sichtbar werden und auch mit Köpfen verbunden sind.
Was ist denn dein Eindruck? Kann das funktionieren? Ich meine, Friedrich Merz stand ja immer für alles Mögliche, aber sicher nicht für Sozialpolitik. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist, glaube ich, nicht zwingend das Thema, mit dem man Friedrich Merz verbindet, mit dem ich ihn auch die letzten Jahre verbunden habe. Also es gab so einen Punkt in dieser Rede, als er sich für den Parteivorsitz beworben hat, da hat er dann so angefangen und das wichtigste Thema, das die Leute beschäftigt ist. Und dann dachte ich, wahrscheinlich kommt jetzt Migrationspolitik. Und dann kam Sozialpolitik und das fand ich schon überraschend. Am Anfang dachte ich, wie glaubwürdig ist das wohl? Ich habe aber das Gefühl, dass er das schon ernst nimmt. Er hat sich ja auch mit Mario Chaya, der Generalsekretär werden soll, jemanden geholt, der diesen Flügel auch vertritt, der im Arbeitnehmerflügel der Partei ist, sozusagen das Gegengewicht zu der Mittelstandsunion, da wo Friedrich Merz seine ganzen vielen Fans hat. Und er will auch seine 5 Stellvertreter mit verschiedenen Themen besetzen, mit verschiedenen Ausrichtungen auch besetzen, so dass jede Richtung so ihren Kopf hat. Ist ja Karin Prien zum Beispiel auch dabei, die auch wirklich nicht zu der großen Fangemeinde von Friedrich Merz gezählt hat und ja auch eher dem mitte-linkeren Flügel der Partei zugeordnet wird. So, also ich glaube, das kann schon, wenn er sich bemüht, kann das schon funktionieren. Gleichzeitig ist da aber natürlich auch das Potenzial, dass er den ein oder anderen dann enttäuscht, vor allem von seinen Hardcore-Anhängern, die sich, glaube ich, von ihm jetzt erhoffen, dass da ein Friedrich Merz ist, der jetzt wirklich mal wieder das Konservative der CDU hervorholt.
Ja, ich habe es auch ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden. Was wird das dann für eine CDU? Ich meine, viele Leute haben ja gedacht, nach Angela Merkel wird die jetzt genau wieder, du hast das Stichwort genannt, konservativer. Geht vielleicht so ein bisschen mehr wieder nach rechts, wenn man das überhaupt so noch sagen kann. Auf jeden Fall eine konservativere Partei. Jetzt sagst du, da werden so alle möglichen Posten mit allen möglichen Positionen besetzt. Ist das nicht etwas beliebig?
Naja, es ist quasi das Wesen eigentlich der CDU. Die CDU hat sich ja nie als Partei von einer Richtung verstanden, sondern die CDU hat sich genau wie die CSU ja immer als eine Partei verstanden, daher auch dieses Union, die eben die verschiedenen Richtungen, die natürlich eher rechts der Mitte liegen, Mitte rechts, zusammenzubinden, bürgerliche Position würde man in der CDU vielleicht so sagen. Also, und es gibt ja in der CDU eben sehr unterschiedliche Flügel, eben von denjenigen, die Arbeitnehmer vertreten, bis eben zu denen hin, die den Mittelstand, die Wirtschaft ganz hart vertreten. Und das Problem in den vergangenen Jahren war eher, dass man diese Position nicht mehr zusammenbinden konnte, dass man harte Diskussionen so offenbar nicht mehr so zugelassen hat, dass da Grabenkämpfe entstanden sind, die dafür gesorgt haben, dass die Partei sich nicht mehr auf Positionen, wo natürlich der ein oder andere federn lassen muss, einigen konnte und man aus einem Parteitag herausgeht mit einem Ergebnis, mit dem sich jeder so einigermaßen abfinden konnte. Und da versucht man jetzt wieder hinzukommen zu dieser wirklich Volkspartei, die eine sehr, sehr breite Interessenslage eben abdeckt. Und das ist so auch der Wunsch in der Partei, wenn man da reinhört, dass wirklich vieles wieder gehört wird, dass man sich inhaltlich wieder klar aufstellt, dass wieder diskutiert wird. So ein bisschen hängt man nostalgisch an den Zeiten, wo man sagt, es gab doch mal die CDU, die irgendwie zwischen Blüm und Dregger war. Also zwischen wirklich dem sehr konservativ rechten Dregger und dem Arbeitnehmervertreter Blüm. Und da möchte man eben wieder hin, dass diese Breite der Partei wieder sichtbar wird. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Abgrund, an dem man jetzt steht, die Probleme, die man in den letzten Jahren jetzt hatte, die Partei auch wieder so ein bisschen zusammenschweißt, sodass sich alle zusammenreißen und sagen, jetzt versammeln wir uns mal hinter Friedrich Merz und schauen mal, dass das wieder erfolgreich wird.
Mal gespannt, ob das funktioniert. Über eine Personalie müssen wir noch sprechen, Katharina. Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der Union im Deutschen Bundestag. Was wird aus dem? Friedrich Merz, wenn ich das richtig lese, will ja diesen Job haben.
Ja, das ist noch nicht so ganz klar, ob er diesen Job haben will. Er hat sich in den letzten Tagen nicht so eindeutig positioniert, aber er hat es auch nie ausgeschlossen. Das war auch der einzige von den 3 Kandidaten, Norbert Röttgen, Helge Braun und Friedrich Merz. Friedrich Merz war der einzige, der nicht gesagt hat, ich mache Brinkhaus den Posten nicht streitig. Die anderen beiden haben gesagt, ich arbeite mit Ralf Brinkhaus zusammen.
Könntest du dir denn wirklich vorstellen, dass Friedrich Merz das nicht macht? Ich meine, der Fraktionsvorsitz ist ja sozusagen der einzige wirklich herausgehobene Posten, der CDU im Bundestag noch bleibt. Und muss den nicht eigentlich der Parteivorsitzende für sich beanspruchen?
Ich würde sagen, ja. Also ich glaube, dass er gar nicht drum rumkommt, diesen Posten für sich zu beanspruchen. Wenn man sich auch mal anguckt, was das denn an Präsenz auch bedeutet, wenn man dann Oppositionsführer ist. Das ist ja sozusagen die Stelle, wo man wirklich, also natürlich kann man in Talkshows gehen und man kann Pressekonferenzen machen, aber das Parlament ist wirklich nochmal der Ort, wo man auch Positionen klar machen kann, wo man zeigen kann, wie man reden kann, wo man eben auch nochmal deutlich machen kann, wie man die Rolle der CDU in der Opposition definiert. Und das ist einfach wichtig. Und ganz praktisch ist es ja so, dass nach einem Bundeskanzler, zum Beispiel Regierungsaussprache, spricht nach dem Bundeskanzler in der Regel der Oppositionsführer. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da läuft dann eben nicht Friedrich Merz hin, sondern Ralf Brinkhaus ans Pult und spricht. Und Friedrich Merz kommt dann irgendwann, wenn alle anderen dann gesprochen haben und eh keiner mehr diesen Reden zuhört. Das ist für so einen Parteivorsitzenden schwierig. Natürlich kann man dann auch sagen, naja, wir machen ein Agreement, da darf Friedrich Merz reden, aber dann ist Ralf Brinkhaus damit degradiert. Also ich kann mir nicht so vorstellen, wie das tatsächlich funktionieren soll, dass beide nebeneinander arbeiten. Ich glaube, sie haben auch persönlich nicht so das beste Verhältnis. Und ich würde sagen, da muss Friedrich Merz es eigentlich ziehen. Aber lassen wir uns überraschen. Mhm. Wir haben ja auch schon gesehen, dass da manchmal Wolken passiert sind, mit denen keiner gerechnet hat.
Genau. Katharina, dann sind wir gespannt. Vielen Dank dir auf jeden Fall für diese ganzen Informationen und auch deine Meinung. Dankeschön.
Gerne.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. An diesem Freitag, dem 21. Januar 2022. Am Montag, 17 Uhr, kommt ein neuer Tag. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.